Ihr geliebten Gottes, es ist gut, dass wir wieder Gemeinschaft unter seinem Wort haben dürfen. Und unser Thema, was wir gestern begonnen haben, das führen wir heute weiter fort. Es heißt Israel am Ende der Tage. Gestern haben wir den Schwerpunkt gelegt, so ein bisschen auf aktuelles Geschehen und darauf, dass Gott nicht nur einen Plan hat, sondern dass er den Plan selber gemacht hat, selber entworfen hat und die Einhaltung dieses Plans bei sich selbst beschworen hat. Und auch, dass dieses aktuelle Weltgeschehen, was uns womöglich auch Sorge bereitet, aber dass es Handeln Gottes ist. Er bereitet sich selbst seine Bühne für das Ereignis, Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Dass er zu uns früher kommt zur Entrückung, ist noch was anderes. Jedenfalls brauchen wir uns nicht zu sorgen, ob all der Irrungen und Wirrungen, denn Gott lenkt und leitet, er wirkt und er vollbringt. Und heute geht es genau darum, er wirkt. Denn wir wollen betrachten 24 ganz konkrete Taten, Wirkungen, Ereignisse Gottes, die in und an und mit Israel in Kürze geschehen werden. 24 Taten Gottes, die derzeit nach menschlichem Ermessen eigentlich ausgeschlossen sind. Geht gar nicht, undenkbar im jetzigen Weltzustand. Und wieder einmal bewahrheitet sich dann, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Keins. Was für Menschen unmöglich ist, ja sogar wo sich Menschen Jahrtausende abgequält haben, das wirkt Gott innerhalb kürzester Zeit. Von diesen angekündigten Ereignissen haben wir gestern zwei betrachtet. Nämlich, dass Gott seinen Segen gibt und Israels Uhr dann wieder anfängt zu ticken nach unserer Entrückung. Oder wir haben gesagt, dass der eingefrorene Zustand Israels langsam wieder auftaut. Oder der Johannes Ullmann würde sagen, der Zug, der auf dem Abstellgleis gestanden hat, der fährt dann wieder los. Jedenfalls, der Heilige Bund, der tritt hervor mit der Folge, dass das Land und die Steppe wieder aufblühen. Wir haben die Worte gelesen von Blüte, Pracht, Jubel, Frohlocken, Wonne, Freude, Danklied, Herrlichkeit. Das wird in Israel wahr, aber auch, dass es zum Abfall kommt und die Gesetzlosen sich in Babel sammeln werden. Und das war unsere letzte Frage, die wir gestern nicht mehr beantwortet haben. Wo ist denn Babel? Das wissen wir ja, Babel liegt im Lande Sinea und wird an historischer Stelle dort auch wieder neu aufgebaut. Da ist heute kaum etwas diesbezüglich, und aber genau da, wo es war, wird es wieder aufgebaut. Das ist eine Stätte im heutigen Irak. Und dieses neue Babel, was entstehen wird an historischer Stätte, das wird dann von Juden beherrscht. Also das ist ja unfassbar, dass nicht nur Juden in einer irakischen Stadt wohnen, das ist ja undenkbar heute, sondern die haben da auch noch das Sagen. Das ist aus heutiger Sicht unmöglich. Und wenn ich das richtig sehe, dann kommt sogar noch unfassbarer, dann gehört dieses Babel, was im heutigen Irak liegt, zum Lande Israel. Ich sage es direkt vorweg, ich habe keine Stelle gefunden, wo eindeutig drinsteht, das gehört zu Israel. Also das kann ich so nicht sagen, dass es da einen Schriftbeweis dieser Art gibt. Aber ich sage euch gleich, wieso ich auf so einen Gedanken komme. Wir lesen, und das ist schon in der göttlichen Verheißung an Abraham so, dass Gott die Grenzen des Landes erweitern und ausdehnen wird. Und zwar bis zum Euphrat. Und Babel liegt von Israel aus gesehen diesseits des Euphrats. Wie gesagt, völlig undenkbar. Wir lesen in Jesaja 26, die Verse 12 und 15, da wird geschrieben von dieser Erweiterung. Jahweh, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Und jetzt Vers 15, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Jahwe, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Die Vermehrung des Volkes, kommt auch noch ein Punkt, wird also gewaltig zunehmen, so gewaltig, dass die Grenzen des Landes hinausgerückt werden. Gott hat sich dann verherrlicht gegenüber allen Nationen und an seinem Volk. Aber es muss auch Bedrängnis sein, dass sie ihn suchen. Bedrängnis ist ja heute schon da. Bedrängnis wird auch noch viel mehr. Also, dass sich dieses Wort voll erfüllen wird im tausendjährigen Reich, das ist, denke ich, klar, aber wir hatten ja auch festgestellt, es gibt Vorerfüllungen. Gott tut Dinge zwei- oder dreimal. Es gibt auch die Belagerung Jerusalems oder die Eroberung Jerusalems, da wollen wir heute nicht von sprechen, Sacharja 12, Sacharja 14. Da wird also dann auch genug Bedrängnis sein, dass sie ihn suchen. Und dann gilt auch das, was in Jesaja 49 steht, da lese ich den Vers, ich fange ab Vers 13 an, aber dann lasse ich ein bisschen weg. Da heißt es, jubelt, ihr Himmel, frohlocke, du Erde, und ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn Jahwe hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Siehe, jetzt kommt der bekannte Satz, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingegraben, deine Mauern sind beständig vor mir, deine Kinder eilen herbei und deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir hinweg. Erhebe rings um deine Augen und siehe, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Und jetzt Vers 19, denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja nun wirst du zu Enge werden für die Bewohner und deine Verschlinger werden fern sein. Enge wird es im tausendjährigen Reich nicht geben. Da heißt es, ich habe mich umgesehen und kein Mensch war da. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen möge. Da ist also noch von Trümmern und von Wüst und von zerstörtem Land die Rede, welches zu eng wird. Da denke ich mir durchaus, kann das vor dem tausendjährigen Reich sein. Wenn das Gericht der großen Drangsal vorüber ist, dann ist eben dieser Vers, den ich eben gesagt habe, Jeremia 4, Vers 23, ich schaue die Erde an, siehe, wüst und leer. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Noch vor der großen Drangsal gibt es aber große Vermehrung des Volkes, weil Gott sie aus allen Ländern nun herbeiführt. Das Land wird zu eng, es wird ausgeweitet. Und wie weit ausgeweitet? Jesaja 27, Vers 12. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird Jahwe Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrats bis zum Bache Ägyptens und werde zusammengelesen werden, einer zum anderen, ihr Kinder Israel. Gott sorgt also für genügend Wohnraum vom Euphrat bis an den Bach Ägyptens. Bach Ägyptens ist nicht der Nil, auch nicht der Suezkanal, aber geografisch ist es halbwegs in der Nähe, also Luftlinie sind das irgendwie 140 bis 280 Kilometer. Ne, dieser Bach Ägyptens, der ist im Sinai, ist am Mittelmeer, in der Sinai-Wüste. Also das Land wird reichen vom Sinai bis an den Euphrat. Das entspricht in etwa der Landverheißung an Abraham. Da war es auch bis zum Euphrat, aber nicht vom Bach Ägyptens, also diesem Sinai war die, sondern vom Strom Ägyptens. Das umfasst die heutigen Gebiete Libanon, Syrien, Jordanien, große Teile des Iraks, ein Teil von Saudi-Arabien. Und diese Landverheißung gilt auf jeden Fall im tausendjährigen Reich in Vollerfüllung. Aber ich will noch aus Micha 7, Vers 9 zitieren, da heißt es, er, also Jahwe, wird mich, gemeint ist das gläubige Israel, herausführen ans Licht. Und dann weiter in Vers 12, und an jenem Tag wird man zu dir kommen, von Assyrien, von den Städten Ägyptens, von Ägypten bis zum Euphrat. Also er wird herausführen ans Licht. Und da aus diesem Bereich werden sie kommen, die, die ans Licht geführt werden. Und es gibt auch ein biblisches Vorbild. Schon Salomo war Herrscher über alle Könige vom Euphrat bis zur Grenze Ägyptens. Das heißt nicht bei Salomo, dass ihm das Land gehörte, dass das Land Israel diese Grenzen hatte, sondern er war Herrscher, so heißt es da, über diese Könige, die dort herrschten. Aber es war unter seiner Oberherrschaft. Ob es also israelisches Staatsgebiet wird, ob Israel darüber verfügen kann, ob sie in diesem Bereich herrschen werden, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich sehe durchaus, dass es Vorbilder gibt, dass das schon noch vor der großen Drangsal so kommen wird, dass das Land dahingehend erweitert wird. Und nicht nur, dass es erweitert wird. Wir haben gesagt, in diesem großen Gebiet, das ist ja heute größtenteils Wüste, also ich bin mehrmals in Saudi-Arabien gewesen, da wächst kein Gras. Ja. Was müssen da für Anstrengungen gemacht werden, dass da die Reichen ein bisschen grünen Rasen haben? Also das kostet sehr viel Geld. Was bei uns wächst wie das Gewitter, kostet da viel Geld, dass da ein kleiner Grünstreifen ist. Das ist trockenes Land. Und hier haben wir gelesen, das Gebiet wird fruchtbar sein. Da ist heute Steppe und Wüste und es wird fruchtbar sein, Fruchtgefilde. Und erinnern wir uns an die Worte Jesu, die er seinen Jüngern sagt, wo er die letzten Tage des Äons beschreibt, Lukas 17, Vers 26, und gleich wie es in den Tagen Noahs geschah, also auch in den Tagen des Sohns des Menschen. Sie aßen, tranken, heirateten, wurden verheiratet und gleicherweise auch wie in den Tagen Los, aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten. Und dann, an dem Tag, da Lot von Sodom ausging, dann regnet es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Und genauso wird es wieder sein. Der Zustand vor der Drangsal, vor der Bedrängnis, vor dem Gericht wird also charakterisiert von Essen und Trinken, Heiraten, Verheiraten, Kaufen, Verkaufen, Pflanzen, Bauen. Das sind alles Symptome von, es geht dem Volk gut, von Wohlstand. So wie wir es gestern schon gesagt haben. Also Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrats bis zum Bach Ägyptens. Zuerst sorgt Gott für genug Wohnraum, dann sorgt Gott für genug Nahrung und Gott sammelt aus allen Nationen heraus, das hattest du auch eben in dem Vers gelesen, genügend und zahlreiche Bewohner, Juden und Israeliten. Das sind alle Söhne Israels, einschließlich der sogenannten verlorenen 10 Stämme. Und dann werden sie essen und trinken, heiraten, verheiraten, kaufen, verkaufen und vor allen Dingen pflanzen und bauen. Es muss sich also Weltbewegendes ereignen. Und wer weiß, wie bald. Die Welt, die Geografie, die Politik, das Klima, die Machtverhältnisse, die müssen sich global und besonders in der Region Nahe Osten ändern. Und es erfüllt sich Jeremia 31, da wird Israel und Juda, also das Nord- und das Südreich, wieder vereinigt. Ich lese Jeremia 31, Vers 28, da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich das Haus Israel und das Haus Juda, werden also beide gesondert genannt, besäen werde mit Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich's über sie gewacht habe, um auszureißen und abzubrechen und niederzureißen. Das war vor 2000 Jahren der Fall. Und zu zerstören und zu verderben. Also werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht Jahwe. Israel und Juda, alle 12 Stämme, werden gesammelt und im Land vereinigt. Und dazu wird das Land zu klein, zu eng. Und deshalb wird es erweitert, wie ich denke, bis zum Euphrat. Es erfüllt sich Jeremia 3, Vers 19. Und ich sprach, ich will dich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich sprach, ihr werdet mir zurufen, mein Vater, und werdet euch nicht mehr von mir abwenden. Vor den Nationen wird das heute verachtete und zertretene Israel herrlichste Zierde sein. Und das vor der großen Drangsal, denn hier heißt es ja, sie werden erst noch rufen, mein Vater. In jener Zeit, sagt Jeremia 31, Vers 8, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Und sie werden mein Volk sein. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich will dich wieder bauen. Und du wirst gebaut werden, Jungfrau Israels. Du wirst wieder Weinberge pflanzen. Die Pflanzer werden pflanzen und genießen. Jubelt über Jakob, ich bin mittlerweile in Vers 7. Jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzet. Nicht ganz unten in dieser Welt, sondern an der Spitze der Nationen. Von Israel ist die Rede. Lob singt laut und sprecht, rette dein Volk. Es muss also noch gerettet werden. Rette dein Volk, Yahweh, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens, sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Mit Weinen werden sie kommen und unter Flehen leite ich sie, denn ich bin Israel zum Vater geworden. Aufpassen. Israel zum Vater geworden, das spricht für das Südreich, und Ephraim ist mein Erstgeborener. Also Süd- und Nordreich werden hier genannt. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu den Gütern Jahwes, zum Korn und zum Most und zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Er wird der Gott aller Geschlechter Israels. Und dann bleibt das so. Und beginnt damit, indem er aus allen 12 Stämmen sich 12.000 Leute aussucht, dass dann die 12 mal 12 144.000 werden. Und das Auswählen beginnt schon vor dem tausendjährigen Reich. Damals, zur Zeit der Staatsgründung, da war Israel noch Wüste. Heute blüht im Land Israel einiges. Aber wenn die Grenzen erweitert werden, wo jetzt noch Wüste ist, dann wird auch da wieder gepflanzt. Und wir haben gelesen in dem Vers 8, sie werden an der Spitze am Haupt der Nationen sein. Wir haben gelesen, rette dein Volk als Aufruf, dass das noch kommen wird. Das muss im tausendjährigen Reich nicht mehr sein. Dann sind sie hindurch gerettet. Dann sind sie schon gerettet und auch verherrlicht. Der Herr wird sein Volk zusammenführen und das vor der großen Drangsal. Er wird Israel wiederherstellen. Aber bitte, wir müssen immer bedenken, so wie ich es mehrfach betont habe, das ist dann noch nicht die Vollerfüllung, die kommt im tausendjährigen Reich, sondern es ist eine Vorerfüllung. Das ist noch nicht der endgültige Zustand. Aber er wird Israel wiederherstellen und er macht sein Volk zu Zierde, so wie wir es eben gelesen haben. Im Hebräischen beschreibt das Wort Zierde das Schönste und Feinste und Lieblichste. Zierde bedeutet das glückselige Israel. Da, wo von Zierde die Rede ist, steht Daniel 11 im Zusammenhang mit dem Mächtigen, dem König des Nordens, und von dem dann in der zweiten Hälfte des Siebeners Drangsal ausgehen wird. Und in Daniel 8, Vers 9, das will ich lesen, das von dem kleinen Horn, was dann ausnehmend groß wird, gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wurde groß, selbst bis zum Fürsten des Heeres, und nahm das beständige Opfer weg. Also, beständige Opfer wegnehmen ist die Hälfte, Beginn der zweiten Hälfte des Siebeners. Und vorher wird das Volk Zierde genannt. Das Herrlichste und Schönste. Das glückselige Israel. So wird es vor der großen Drangsal bezeichnet. Weitere Stellen, Daniel 11, Vers 16. Er wird seinen Stand nehmen im Land der Zierde und dann wird Vertilgung in seiner Hand sein. Daniel 11, Vers 41, er wird in das Land der Zierde eindringen. 11, Vers 45, er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Es ist also nicht nur Zierde, sondern heilige Zierde, weil, wie wir schon gesagt haben, der heilige Bund aktiv sein wird. Das ist der Zustand des Volkes Israel unmittelbar vor der großen Drangsal. Und wenn sie eine Zierde sind, dann ist nicht nur Südreich und Nordreich, Israel und Juda, Benjamin und Ephraim, das 12-Stämme-Volk einschließlich der bisher nicht auffindbaren 10 Stämme, dann ist dieses Nord- und Südreich nicht nur wieder vereinigt und zusammengeführt, sondern dann ist ganz Israel vollständig und vollzählig wieder ins Land geführt. Deswegen haben sie ja auch keinen Platz mehr. Deswegen muss das Land ausgeweitet werden. Und das ist auch der Vers Hesekiel 39, Vers 25, den du eben gelesen hast. Und dann heißt es, und das lese ich in Vers Jesaja 66 noch, ab Vers 18, und ich, ihre Werke und ihre Gedanken sind vor mir. Es kommt die Zeit, alle Nationen und Sprachen zu versammeln, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen, und ich werde ein Wunderzeichen an ihnen tun und werde von ihnen Entronnene, wir müssen uns die Frage stellen, wer sind diese Entronnene? Ich sage es direkt vorweg, ich vermute die 144.000, steht aber nicht dabei. Ich werde Entronnene an die Nationen senden, nach Tarsis, Pul, Lud und den Bogenspann nach Tubal und Javan, nach den fernen Inseln, die von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie, also die Entronnenen, werden meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Und sie, also die Entronnenen, werden alle eure Brüder aus allen Nationen als Opfergabe für Yahweh bringen. Nach meinem heiligen Berge, nach Jerusalem. Also diese Entronnenen, und wie gesagt, ich denke, es sind die 144.000, werden an die Nationen gesandt. Wir sind also dann da, wo Jesus in Matthäus 28 den Jüngern erklärt, dass am Ende des Tages das Evangelium des Reiches verkündigt wird. Nicht das Evangelium der Gnade zum Glaubensgehorsam. Und wer darf dieses Evangelium verkünden? Diese Entronnenen, dass auch die entferntesten Israeliten auf den Inseln das Wort noch hören und sich rufen lassen und dann nach Israel zurückkehren, sodass keiner übrig bleibt, dass keiner zurückbleibt und alle Israeliten und Juden ins Land kommen. Und die Verheißung gilt, wenn Gott die Gefangenschaft wendet. Jeremia 33, Vers 11. Und das ist noch vor der großen Drangsal. Und dann werden die Israeliten endlich ihrer Bestimmung gerecht als Heilsträger für die Nationen. Dazu sind sie ja von Gott erwählt. Das ist ja Erwählung. Er erwählt wenige aus, damit diese wenigen, die vielen nicht erwählten, damit sie ihnen dienen und zum Segen sein dürfen. Und ich sage immer wieder, beachten, es ist noch Vorerfüllung. Die Vollerfüllung kommt später. Noch ist nur ein Teil Israels oder wird nur ein Teil Israels gläubig. Und ein großer Teil, ob es der Großteil ist, weiß ich, aber ein bedeutender Teil wird abfallen und sich verführen lassen in der großen Drangsal. Aber eben noch vor dieser Drangsal gibt es die Vorerfüllung, dass die Nicht-Auserwählten durch die wenigen Auserwählten gesegnet werden. Jeremia 4 sagt in den ersten beiden Versen, wenn du umkehrst, Israel, zu mir umkehrst, spricht Yahweh, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust und nicht mehr umherschweifst, sondern schwörst, so wahr Yahweh lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, so werden die Nationen sich in ihm segnen. Das zeitliche Heilshandeln Gottes mit den Nationen hängt untrennbar mit Israel zusammen. Erst muss das Auswahlvolk seiner Bestimmung gerecht werden und dann und danach kann es Segen für die Nationen geben. Aber wir sehen hier auch, wie Gott selbst zu seinem Wort treu und zu seinen Verheißungen treu bleibt. Selbst dann, wenn Israel eine Zeit lang, und das ist ja definitiv so, eine Zeit lang seiner Bestimmung untreu war, bleiben Gottes Verheißungen gültig. Er bleibt seinem Wort treu. Es gilt das, was in Römer 3 steht. Was? Wenn etliche ungläubig oder untreu sind, wird dann ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Keinesfalls. Gott werde wahr. Unbereubar, Römer 11, sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Israel ist erwählt aus lauter Liebe, nicht weil sie die Würdigsten sind. Nein, es wird in der Erwählung, kann man 5. Mose 7, Vers 6 nachlesen, werden sie sogar das Geringste genannt. Aber wegen Jahwes Liebe zu euch und weil er den Eid hielt, hat er euren Vätern geschworen. Jetzt beginnt auch der Segen Jakobs wahr zu werden, dass sie eine Schar von Völkern werden und das Land ihrer Fremdlingschaft besitzen, das Gott dem Abraham gegeben hat. Kann man 1. Mose 28 nachlesen. Und dann heißt es am Ende von 1. Mose 28, ich will dich zurückbringen in dieses Land und werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Er führt es wieder wohl. Und jetzt wird auch der Konflikt Israels gelöst. Israels Umweg und Israels Beiseitesetzung liegt an seiner Untreue gegenüber Gott. Das bezeugt die Bibel von vorne bis hinten. Und ein ganz großer, wenn nicht gar der größte Konflikt, der dann daraus aus dieser Untreue entstanden ist, der wird gelöst zu jener Zeit eben noch vor der großen Drangsal. Ich meine den Konflikt Israel-Ismael. Wir haben gesagt, dass das Land erweitert wird bis zum Euphrat. Es wird Getreide ausgeschlagen, fruchtgefüllte Garten Eden. Und was ist mit denen, die da jetzt wohnen? Was ist mit den Nachbarn, die heute dort lebenden Feinde Israels? Auch der Tempel, kommen wir gleich noch kurz drauf, der wird gebaut, nicht irgendwo, an heiliger historischer Stätte in Jerusalem. Da steht heute schon was anderes. Das ist für heute undenkbar. Das lässt die muslimische Welt niemals zu. Und das sind ja die Nachkommen Ismaels. Und wir müssen bedenken, Ismael erhielt von Gott auch einen Segen. Gott trennt klar, es ist eindeutig nicht die Verheißung Isaaks. Und wir sehen auch in der Geschichte, Ismael bekommt separat eine eigene Verheißung und er wird später weggeschickt in das Land des Ostens und er wurde ausbezahlt. Es ist also juristisch geklärt, das Erbe Abrahams. Somit ist die Land- und Segensverheißung von Abraham rechtmäßig und ausschließlich an Isaak und nicht an Ismael weitergegeben. Ich lese nur gerade aus 1. Mose 17, Vers 20, da heißt es aus dem Segen an Ismael, ich habe ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen. Und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber, Vers 21, meinen Bund, den werde ich mit Isaak errichten. Ist also klar getrennt. Und das Wesen Ismaels, das wird ja seiner Mutter Hagar verkündet und das müssen wir bedenken. Dieses Wesen Ismaels, darauf ruht eine ganze Zeit lang der Segen Gottes. Wir haben ja gerade gelesen, ich habe ihn gesegnet. Und er kennt das Wesen. Und es ist beschrieben in 1. Mose 16. Und er, Ismael, er wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand wider alle und die Hand aller wider ihn. Das ist bis heute der Konflikt Israels und den wird Gott lösen. Wir fragen, wie wird er ihn lösen? Wir haben gestern aktuelle Nachrichten betrachtet, wie sich die Lage verändert in dieser Welt. Hatten als Beispiel genannt den Trump. Erklärte Gegner Trumps sind heute seine eifrigsten Spender und Unterstützer. Einfach deswegen, weil er nicht mehr irgendeiner ist, sondern ab morgen Präsident. Und so kann es gehen. So wird es gehen, so kann Gott es wenden und wirken und lenken. Und wir lesen gleich noch Schriftzeugnisse dazu. Aber erstmal ein Blick zurück, wie es in der jüngeren Geschichte schon war. Es gibt ja einen Vertrag, Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten. Den gibt es seit 1979. Und der Präsident von Ägypten, das war damals Assad, der hat seine Rede mit den Worten begonnen, Rede an Israel, ich komme im Frieden Abrahams, unseres gemeinsamen Vaters. Damit hat er recht. Und vor wenigen Wochen oder wenigen Monaten, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, da hat Präsident Netanyahu sich an das persische Volk gewandt und hat sehr wohlwollend mit ihnen gesprochen und hat gesagt, eure geistliche und politische Führung, die sind das Problem, aber ihr, das eigentliche Volk, ihr wollt den Frieden und wir wollen mit euch den Frieden. So hat das dargestellt. Und wie das eben so ist, unter Brüdern, da kann es Zank und Streit geben. Aber ich habe gestern schon mal gesagt, sobald einer Millionär von den beiden Brüdern geworden ist, dann gibt es eine Annäherung. Und Israel hat mehr als Millionär. Israel hat mehr als im Lotto gewonnen. Israel wird nicht mehr der Geringe sein, sondern wird das Haupt sein. Israel wird unter dem Segen Gottes stehen. Und die Nationen, auch die Nationen ringsum, da dreht sich der Wind. Sie bringen ihren Reichtum. Das Verhältnis zu dem verhassten jüngeren Brüder wendet sich. Was sagt die Schrift? Wir lesen Hesekiel 28, Vers 24. Für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben. Von allen um sie her, die sie verachteten. Und dann Vers 25. Wenn ich das Haus Israel, also wenn zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammeln werde, und das geschieht vor der großen Drangsal, unter welche sie zerstreut werden sind, und ich mich an ihnen heilige vor den Augen der Nationen, und sie werden dann in Sicherheit in ihrem Land wohnen und Häuser bauen, wir erinnern uns wieder an Bauen und Pflanzen und so weiter, wenn sie in ihrem Land wohnen, Häuser bauen und Weinberge pflanzen, und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich, spricht Jahwe, Gericht geübt habe an allen, die sie verachteten aus ihrer Umgebung. Sie werden wissen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin. Demnach werden zuvor die Länder ringsum gerichtet, so dass es zu Frieden kommen kann. Jesaja 62, Vers 10, ziehet durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes, bahnet die Straße, reinigt sie von Steinen, erhebt ein Panier über die Völker. Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, und man wird sie nennen das heilige Volk, die erlösten Jahres. Erhebt ein Panier über die Völker, das bedeutet, richtet die Flagge Israels über den Völkern aus, wie ein Schiff, was unter einer besonderen Flagge fährt. Die Völker fahren, leben dann unter der Flagge, unter der Herrschaft Israels. Man wird sie nennen das heilige Volk. Das ist die Bestätigung von dem heiligen Bund, von dem wir sprachen, aber es kommt noch besser. Jesaja 41, Vers 8. Du aber, Israel, bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt. Und jetzt Vers 10. Fürchte dich nicht. Ein bekanntes Wort. Ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden. Die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Ich, Jahwe, dein Gott, ergreife deine Rechte. Der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht. Und wer wird jetzt angesprochen? Wir haben eben gesagt, Israel wird an der Spitze stehen. Hier wird angesprochen, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Da werden sie angesprochen. Aus diesem Wurm und Häuflein bringt er sie an die Spitze. Denn ich helfe dir, spricht Jahwe, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und wie wird er helfen? Wir lesen Jesaja 60, Vers 4. Steh auf, leuchte, dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit Jahwes ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Also, wir haben so viel von Herrlichkeit über Israel gesprochen, was noch kommen wird. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, was davor alles sein wird. Finsternis. Und dann ist die Herrlichkeit, sie wird über dir aufgehen, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt Jahwe auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann wandeln die Nationen zu deinem Licht und Könige zu dem Glanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und siehe, stelle fest, sie versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Und dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Meeresfülle wird sich zu dir wenden. Das Meer, das Nationenmeer, die Fülle wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Und jetzt, ich bin in Vers 6 in Jesaja 60, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Gold und Weihrauch werden sie bringen, sie werden das Lob Jahwes fröhlich verkünden. Und jetzt kommt der Vers 7. Alle Herden Kedars. Wer ist Kedar? Ein Sohn Ismaels. Werden sich zu dir versammeln. Die Witter Nebajots. Wer ist Nebajot? Ein weiterer Sohn Ismaels. Werden dir zu Diensten stehen. Kedar und Nebajot, Söhne Ismaels. Weiter, Vers 8. Das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Wer sind die, wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Deine Kinder werden aus der Ferne gebracht und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen. Die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen. Die Könige dich bedienen, denn in meinem Grimm habe ich dich geschlagen, aber in meinem Huld habe ich mich deine erbarmt. Und deine Tore werden beständig offen stehen, Tag und Nacht. Die Nachfahren Ismaels werden Israel Geschenke und Reichtum bringen. Von Tauben, also nicht mit den Ohren, sondern die Vögel ist die Rede. Das sind die, die den Geist schon haben, die schon gläubig geworden sind. Inseln sind die einzelnen jüdischen Gruppen im Meer der Nationen, Silber und Gold mit ihnen. Denken wir an den Auszug aus Ägypten, wie die Israeliten den Reichtum Ägyptens, wie er ihnen mitgegeben wurde. Und so wird es wieder sein, wenn der Herr sich seines Volkes erbarmen wird. Durch Gericht und Umkehr wird er den Konflikt mit Ismael beenden. Und jetzt ist Friede und Sicherheit. Und ich betone wieder und wieder, noch ist das nur eine Vorerfüllung. Also mit jetzt bin ich nicht im Heute, sondern in naher Zukunft, aber noch vor der Drangsal. Denn wenn Sie sagen, und das kennen wir ja alle, Friede und Sicherheit, und das werden Sie ja sagen, und das sagen Sie nicht in dem jetzigen Zustand. Es muss also noch Grundlegendes passieren, dass Sie überhaupt sagen können, aus völliger Überzeugung, Friede und Sicherheit. Und wenn Sie das sagen, dann steht der Ruin unvermutet vor Ihnen, so sagt 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Dann kommt der Tag des Herrn, dann brechen die letzten 3,5 Jahre an, die große Drangsal. Dieser Friede, der dann beschrieben ist, das ist kein Scheinfriede, sondern der ist dann für eine Zeit lang wirklich Friede, sodass sie in Israel wirklich überzeugt sind, jetzt ist Friede, jetzt herrscht Sicherheit und dann wird das auch so sein, aber eben nicht von Dauer, sondern nur eine Zeit lang. Diese Friedenszeit, diese fetten Jahre, wie wir sie gestern genannt haben, diese Zeit der Zierde als heiliges Volk mit heiligem Bund, diese Friedenszeit ist begrenzt, weil es den Abfall geben wird. Weil ein Teil Israels Jesus als Messias annehmen wird und ein anderer Teil nicht. Und das führt dann zu dem letzten Gericht der großen Drangsal. Dann wird Gott seinen Zorn vollenden und zum Abschluss bringen. Und jetzt stellen wir uns noch eine letzte Frage. Die dauert auch noch einen Moment. Wie macht Gott Frieden in der Region? Daniel 8 beschreibt die Auseinandersetzung von Widder und Ziegenbock. Da steht der Widder am Fluss Ulai. Das ist noch ein bisschen östlicher noch als der Euphrat. Das ist so ungefähr im Grenzgebiet zwischen Iran und Kuwait. Der Widder, Daniel 8, Vers 4, hatte zwei Hörner, stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden. Er handelt nach seinem Gutdünken und wurde groß. Wenn der Widder also nach Norden und nach Süden und nach Westen stößt, dann kommt er aus dem Osten. Und jetzt der Ziegenbock. Der kommt von Westen, über die ganze Erde und berührt die Erde nicht. Und der Ziegenbock wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zirde und besiegt den Widder. Der hatte keine Chance. Und in weiterer Folge macht sich dann der Ziegenbock über die Zirde her, also über Israel, und nahm ihm dann das beständige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde niedergeworfen. Dieses Ereignis ist uralt und hat sich längst erfüllt, steht dabei, Daniel 8, Vers 20. Da wird dem Daniel die Erklärung geben, der Widder mit den zwei Hörnern, das sind die Könige von Medien und Persien, der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland, also Alexander der Große. Wenn wir es bei diesem historischen Ereignis belassen, dann liegen wir daneben, denn Gottes Wort sagt wiederum ein paar Verse später und das auch noch mehrmals, das Gesicht, 8 Vers 17, das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und das 26, Vers 26, verschließe das Gesicht, denn bis dahin sind es noch viele Tage. Das bedeutet, Griechenland und Persien, das war wieder eine Vorerfüllung. Die eigentliche Erfüllung, die erfolgt am Ende der Tage. Was geschieht also hier? Eine kurze, heftige, intensive Auseinandersetzung im Mittleren und Nahen Osten. Und eine Macht aus dem Westen besiegt eine Macht aus dem Osten. Es steht nicht da, ob damit USA und China, USA und Russland oder Europa und Russland gemeint sind. Also will ich auch nicht mutmaßen, sondern einfach beobachten, was wir in dieser Welt sehen und erleben. Und dabei beachten, eine Macht aus dem Westen, ob das Amerika ist oder Europa oder wer auch immer, besiegt eine Macht aus dem Osten und stationiert sich dann im Nahen Osten. Und dann heißt es von diesem Ziegenbock, er wurde groß, über die Maßen. Kleines Horn kam daraus hervor. Also erstmal das große Horn zerbrach in vier und aus den vieren ein kleines, ein unscheinbares. Und das wurde ausnehmend groß gegen Süden, gegen Osten, gegen die Zirde. Es kommt aus dem Westen, wird groß gegen Süden und Osten und gegen die Zirde. Was fehlt? Wo ist das stationiert? Im Norden. Und das lesen wir in Daniel 11. Von der Auseinandersetzung König des Nordens und König des Südens. Der König des Nordens, das ist das Großsyrische Reich. Und der wird einen Friedensvertrag dann abschließen über 7 Jahre. Das heißt, er wird diese Region befrieden und dafür sorgen, dass Israel sich ausbreiten kann. Also er wird vordergründig dafür sorgen, dass Gott es im Hintergrund wirkt. Ich denke, das ist uns klar. Und dann wird es also einen Friedensvertrag über 7 Jahre geben. Israel ist heute so sehr in Aufruhr. Die Folgen des 7. Oktober, Krieg in Gaza, jetzt der Geiseldeal, Bedrohung vom Iran, Raketen von der Hisbollah, Drohnenangriffe aus dem Jemen, so wie wir es gestern schon gesagt haben. Die ganze Welt ist in Angst, dass der Nahostkonflikt explodiert und dann wird es einen Friedensvertrag geben über 7 Jahre. Ich hatte gesagt, dass dieses Ereignis Widder und Ziegenbock dafür herangezogen werden kann. Es gibt auch die Überlegung, dass das Ereignis aus Ezekiel 38 und 39, also von Gog und Magog, das ausführen könnte. Das sehe ich aber nicht so. Das habe ich rausgelöscht, deswegen musste ich es mir heute Nacht nochmal aufschreiben. Da heißt es in der Begebenheit von Gog und Magog, erstens mal etwas unscharf, nicht am Ende der Tage, sondern am Ende der Jahre, so steht hier Ezekiel 38, Vers 8. Und da heißt es, wenn Israel wieder gesammelt worden ist und verödet war und alle in Sicherheit wohnen, so sagt Hesekiel 38, Vers 11, wenn sie also alle schon in Sicherheit wohnen, dann kommt Gog und Magog. Und hier brauchen wir ein Ereignis, was zur Sicherheit in dieser Region führt. Deswegen denke ich, Gog und Magog kommt später. Aber bitte sehr. So eindeutig steht das alles nicht dabei. Und wenn das, was ich sage, vielleicht von Gott doch noch anders gemeint ist, ich es also nicht treffe, was er sagen will, dann nehmt das zum Anlass und prüft das einfach nach. Ist das nicht die Jahreslosung von diesem Jahr? Ja, alles zu prüfen? Gut, dann prüft das nach. Und wenn es dafür sorgt, dass ihr nachlest und selber nachforscht, dann ist es gut. Also, ich sehe es eher, dass das Ereignis Widder und Ziegenbock für Frieden sorgen wird und nicht Gog und Magog. Teil dieses Friedensvertrages, bei dem wir gerade stehen geblieben sind, wird sein, dass Israel Landterritorium gewinnt, so wie wir das besprochen haben, so würde ich es sehen. Dass Israel wieder Gottesdienst und Tempeldienst ausführen wird. Und dazu wird dann eben auch der Tempel gebaut. Der Herr wendet sich ja seinem Israel wieder zu, so wie wir gelesen haben, und sendet seinen Geist. Und dann will Israel auch wieder Tempeldienst und Gottesdienst verrichten. Aber nicht irgendwo, sondern an heiliger historischer Stätte auf dem Tempelberg. Für heute undenkbar. Wir sehen aber daran, welche Macht und welche Autorität und welche Kunst der Überzeugung oder soll ich sagen der Verführung dieser jemand haben wird, der diesen Friedensvertrag ins Leben ruft. Das wird hinterher der Anstattchristus. Er ist der Mann hinter dem Friedensvertrag. Ich sage lieber Anstattchristus als Antichristus, weil er ist nicht gegen Christus, sondern er setzt sich an seine Stelle. Deswegen, er tut so, als wäre er der Messias. Parallel dazu, haben wir gestern schon hin und wieder mal genannt, aber ich will es nochmal dran erinnern, parallel dazu, also mit Beginn des Siebenos, während dieser Friedenszeit, lässt Gott seine zwei treuen Zeugen aufstehen. Ich vermute, es sind Mose und Elia. Sie sind der Gegenpart zu dem Anstattchristus und geben Zeugnis von der Wahrheit. Auch sie sind ausgestattet mit Macht und Wundertaten. Und nach meinem Dafürhalten, wir lesen ja in 2. Thessalonicher 2, Vers 6 von dem oder das Aufhaltende, das sind in meinen Augen die beiden Zeugen, die dann in der Mitte des Siebeners hinweggetan werden. Nach der Entrückung der Gemeinde gibt Gott seinen Geist seinem Volk, belebt also sein Volk, nicht nur äußerlich der Form nach, sondern auch innerlich dem Geist nach. Und die zwei Zeugen tun ihren machtvollen Dienst, sodass es zur Erweckung in Israel kommt. Israel ist ja schon seit 1948 im eigenen Land gesammelt. Und diese Sammlung, so haben wir es gelesen und betrachtet, wird vollendet, dass alle kommen in dem kommenden Siebener. Sie werden gesammelt aus allen Nationen, vollständig und vollzählig. Es findet eine große Erweckung in Israel statt. Viele, viele werden den erkennen, in welchen sie gestochen haben. Und dann kommt es zu dem sogenannten Abfall. Die Israeliten, welche die Wahrheit, dass Jesus der Messias ist, nicht annehmen, die fallen ab von Gesetz und Glauben, werden untreu oder bleiben untreu, denn sie verfallen der massiven Verführung. Die untreuen, ungläubigen, gesetzlosen Juden halten die Frömmigkeit in Israel und Jerusalem nicht aus und gründen ihre eigene Stadt Babel, so wie wir es gesagt haben, an historischer Stätte, ein Weltwirtschaftszentrum. Aber nicht nur, dass es da entsteht, es wird beherrscht von Juden und Israelis. Das ist unstrittig. Ob es zum Land gehört, wie gesagt, das kann man sehen, wie man will. Aber es wird beherrscht, dieses Gebiet von Juden und Israelis. Für heute undenkbar. Aber Babel wird untergehen innerhalb einer einzigen Stunde. Und bis das soweit dann ist, verführt der anstatt Christus die Menschen. Dieser Mann und sein falscher Prophet sind Verführer und Esoteriker durch und durch. Deshalb ja anstatt Christus und nicht Antichristus, denn er stellt sich da, nicht dass er gegen Antichristus sei, sondern er stellt sich da, als ob er Christus sei an seiner Stelle, anstatt Christus. Er bildet ein Weltfriedensreich zum Verwechseln, ähnlich mit den Zuständen im tausendjährigen Reich. Wir haben es ja ein paar Mal gesagt, Herrlichkeit und Zierde und Reichtum und Pflanzen und fette Jahre. Das Land wie der Garten Eden. Essen, trinken, heiraten, verheiraten. Segen für Israel und für die Völker ringsum. So wird der Zustand sein, sodass beliebig viel falsche Propheten aufstehen können und können irgendetwas Wohliges verkünden und es wird stimmen. Aber eben nur als Vorerfüllung. Israel ist gesegnet, niemand hungert, alles ist geordnet. Eine wunderbare, gute, fette Zeit. Hier hat er anstatt Christus leichtes Spiel, sich diesen Wohlstand, dieses Schöne, diesen Frieden, dass er den Menschen darstellt, seht mal, das habe ich gemacht. Alles bestens. Das Reich ist bereitet und stellt sich da als dem Messias. Und die Menschen, denen es so gut geht, wie lange nicht mehr, denen es so geht, wie sie es schon lange sich gewünscht haben, die sind überzeugt und der Preis wird sein, mitmachen. Mitmachen bei dem, was dann sein wird. Und das ist Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und jede Art der Entfremdung, die kulminiert sich in diesem anstatt Christus. Es ist eine Person und System zugleich und in diesem darf der Widerwirker alles aufbieten, was er an Verführung und Irreführung vermag. Er ist so machtvoll ausgestattet, dass er von einer Todeswunde gesunden wird und aufersteht. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass es von ihm ein Bild gibt, ein sprechendes Bild. Das wird ein markantes Zeichen seiner Verführung, dieses sprechende Bild. Das ist keine Technik wie Fernsehen oder Internet. Nee, das ist ein Bild mit Odem, das sprechen kann. Das ist also übernatürlich. Wenn wir im Psalm 115 reinschauen, da wird klar dargestellt, die Götzen der Heiden sind nichts, denn sie können nicht sprechen. Und das Bild kann sprechen. Deswegen wird es proklamiert als göttlich. Er wird es als Gottesbeweis darstellen. Der anstatt Christus wird dann sagen, ja, lest doch mal Psalm 115. Da steht doch drin, Götzenbilder sind was Falsches, weil sie können nicht sprechen. Aber das kann sprechen. Verführung total. Sowas kann nur Gott, also stellt er sich als Gott und als Christus dar. Und die Massen werden auf ihn reinfallen und verführt werden. Seine Wunderzeichen bewirken, dass viele das Tier anbeten, freiwillig, willens, aus Überzeugung, gerne tun sie das. Und deshalb nehmen die Menschen bewusst und aus voller Überzeugung auch das Mahlzeichen an ihre Hand oder an ihre Stirn. Und ohne dieses Zeichen, das wissen wir, lässt sich nichts kaufen und verkaufen. Aber das Mahlzeichen ist kein unbewusster Zufall, sondern es ist eine bewusste Entscheidung pro anstatt Christus und gegen den wahren Christus. Und dann wird irgendwann, und dieses Irgendwann ist terminiert, in die Hälfte dieses Siebeners der Friedensvertrag gebrochen. Und der anstatt Christus setzt sich in den gebauten Tempel, als sei er Gott und richtet so den Gräuel der Verödung auf. Und das beständige Opfer, was eingeführt wurde, wird dann wieder abgeschafft und eben das sprechende Bild aufgestellt. Die zwei Zeugen, von denen wir sprachen, sie werden umgebracht, aber sie werden wieder lebendig nach 3,5 Tagen. Jetzt nicht Jahren, sondern nach 3,5 Tagen. Die zwei Zeugen werden von den vielen als Störenfriede empfunden, weil sie die Lüge und die Verführung aufdecken und Zeugnis von der Wahrheit und dem wahren Christus geben. Ihre Wundertaten sind allerlei Plagen für die Menschen und sie sind unsterblich für die ersten 3,5 Jahre. Es ist ihnen nicht beizukommen, weil sie unter dem Schutz Gottes des Allerhöchsten stehen. Aber an diesem einen Tag in der Mitte des Siebeners, dann ist ihr Zeugnis vollendet, ihr Dienst ist vollendet und sie dürfen getötet werden. Und die Menschen, die freuen sich darüber, dass diese zwei Querdenker endlich beseitigt sind. Aber Gott wird sie nach 3,5 Tagen wieder zum Leben erwecken und in den Himmel auffahren lassen. Und dann beginnen die letzten 3,5 Jahre. Dann beginnt die große Drangsal. Dann gibt es Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte. Dann kommt es zum Abschluss des Äons und Der Herr kommt wieder in Macht und Herrlichkeit und mit Jesu machtvollem, glanzvollen Erscheinen bricht dann das tausendjährige Reich an. Das alles sind Ereignisse, die nur dann in diesem letzten Sieben auftreten. Wer davon heute hört, der kann das erstmal nicht glauben. Aber wenn das dann so eintritt, dann wird man sich erinnern und feststellen, das, was die Bibel berichtet, das, was wir auch verkündigt haben, das ist ja wahr und das wird vor ihren Augen erfüllt, vor denen, die dann leben. Deswegen ist es gut, wenn wir es heute schon sagen. Wir kommen zum Schluss und fassen zusammen. Wir haben jetzt gestern und heute 24 konkrete Ereignisse betrachtet, die sich in wer weiß wie naher Zukunft erfüllen werden. Ereignisse, die aus heutiger Sicht undenkbar sind, betreffs Israel am Ende der Tage, aber nur den kurzen Zeitraum von jetzt an bis zur großen Drangsal. Und ich will diese 24 nur einfach nochmal nennen und somit in Erinnerung rufen. Erstes Ereignis, ich weiß nicht, ob das chronologisch das erste ist, aber ich stelle es mal an den Anfang. Das ist die Entrückung der Leibesgemeinde, dass wir zu unserem Herrn hinaufversammelt werden. Wie viel wir von diesen Ereignissen, die dann kommen, noch mitkriegen vor der Entrückung, das weiß ich nicht. Aber wir kriegen, es ist nicht von heute auf morgen alles anders, sondern es ist eine Entwicklung und davon kriegen wir was mit. Der zweite Punkt. Widder und Ziegenbock bekriegen einander, der Ziegenbock siegt. Dritter Punkt, Friedensvertrag über 7 Jahre wird geschlossen. Vierter Punkt, das Land Israel blüht auf, die Steppe wird Fruchtgefilde, es werden fette Jahre, es wird wie der Garten Eden. Fünftens, die Grenzen des Landes werden erweitert vom Bach Ägyptens, das ist im Sinai, bis zum Euphrat. Sechstens, alle Juden und Israeliten aus aller Welt werden vollständig und vollzählig ins Land kommen. Siebtens, Israel und Juda werden vereinigt und bleiben dann zusammen alle 12 Stämme. Achtens, Gott gibt seinen Geist, so dass sie ihn erkennen, den sie durchstochen haben. Neuntens, Israel wird so wiederhergestellt, dass sie zur Zierde werden, zur Herrlichkeit, zur Lieblichkeit, und zwar äußerlich und innerlich. Zehntens, der Konflikt mit Ismael wird von Gott gelöst. Elftens, es wird Friede und Sicherheit geben. Zwölftens, es wird nicht nur Zierde, sondern heilige Zierde wegen des Heiligen Bundes. 13, und Israel wird Segensträger für die Nationen und das Haupt der Völker. 14, der Tempel wird gebaut, Gottesdienst wieder eingeführt. 15, die 2 Zeugen treten auf, Mose und Elia. 16, es wird der große Abfall kommen. 17, Babylon entsteht an historischer Stätte. 18, Babylon vergeht innerhalb einer Stunde. 19, der anstatt Christus gibt sich zu erkennen und verführt die Menschen und die Massen, besonders Israeliten. 20, es gibt das sprechende Bild. 21, das Mahlzeichen an Hand oder Stirn wird eingeführt. 22, der Friedensvertrag wird in der Mitte der 7 Jahre gebrochen. 23, 2 Zeugen werden umgebracht und damit sind der und das Aufhaltende weggetan. Die große Drangsal beginnt und schließlich 24 als letzter Punkt, da haben wir gestern auch noch drüber gesprochen, heute auch ein bisschen. Die Auswahl aus Israel, die gebildet wurden, die Auswahlen, die werden bewahrt. 144.000, der männliche Sohn und ein Überrest. 24 konkrete Ereignisse, die sich einzig und allein auf Gottes Wort gründen. Mag die Welt chaotisch erscheinen und mag auch Angst um sich greifen und mögen die Menschen, wie es Hebräer, welches? 2, Vers 4, irgendwo in Hebräer heißt, in Todesfurcht geknechtet sein. Wir dürfen wissen und festhalten und glauben, Jesus lebt. Dass Jesus lebt, dass Jesus siegt, das bleibt ewig ausgemacht. Aber es braucht Geduld. Lassen wir Gott in allem wirken zu seiner Zeit. Wie schlecht es ist, keine Geduld zu haben, das können wir den Abraham mal nachfragen, ob er das gut fand, was damals dann gewesen ist. ziehen wir keine voreiligen Schlüsse, noch arbeiten wir daran, etwas vor der Zeit herbeizuführen. Gott ist treu, das haben wir doch bewiesen und nachgelesen. Gott ist treu, er steht zu seinen Verheißungen. Er hat bei sich selbst geschworen, er führt seinen höchst eigenen Plan treu aus, trotz aller Untreue Israels, trotz allem Nichtwollen in der Welt, trotz allem unserem Unvermögen. Und wir dürfen Zeugen dessen sein und Zeugnis davon geben. Und das wollen wir tun und ihm die Ehre geben. Er führt alles wohl, weil er sein Volk Israel liebt, weil er uns, seine Leibesglieder, liebt, weil er seine Menschen, die ganze Schöpfung, liebt. Deswegen führt er alles wohl und keiner wird vergessen. Und wir dürfen beten und bitten, komme bald, Herr Jesus. Amen. Ja. Ja, Herr Jesus, das wünschen wir uns, dass du bald kommst. Die Welt braucht dich. Die ganze Welt und die ganze Schöpfung ächzt und seufzt und stöhnt. Und das Unrecht nimmt Überhand und es nimmt noch mehr Überhand. Das hast du vorhergesagt. Und in jeder Vorhersage gibst du deinen Trost und sagst, du führst alles wohl. Und so glauben wir dir. Und so lehnen wir uns zurück in deine Hand, in deinen Schoß und danken dir, dass wir da bei dir Halt finden. Du bist der Fels. Du bist der, auf dem wir sicher stehen können. Du bist der, der alles in seiner Hand hat, der alles lenkt und führt und leitet, so wie du es brauchst und wie es sein muss. Auch wenn wir davon gar nichts sehen, wenn wir um uns herum blicken und es geht drunter und drüber und Hässlichkeiten und Durcheinander oder auch persönliche Schwierigkeiten, das ist alles da und das muss alles sein. Und wir nehmen alles aus deiner Hand. Und deswegen ist alles lauter Güte und Gnade und deswegen dient es alles zu unserem Besten. Wir danken dir dafür, dass wir hindurchblicken dürfen, so wie du auch bei uns hindurchblickst. Du siehst nicht das irdene Gefäß, sondern du siehst den Schatz darin. So dürfen auch wir hindurchblicken durch so viele Widrigkeiten und Hässlichkeiten in dieser Welt und hindurchblicken, bis zu dir, dem Urheber und Vollender, und dir glauben und vertrauen, du lässest niemanden und nichts, schon gar nicht dein Volk, schon gar nicht uns, die wie dir gehören, keins deiner Geschöpfe lässest du in der Verlorenheit, in der Finsternis, sondern dein Lichtglanz, deiner Herrlichkeit, der darf aufstrahlen und dürfte es schon in unseren Herzen. Darüber freuen wir uns und sind dankbar, dass wir dazugehören dürfen jetzt schon. Und so befehlen wir uns dir an, denken an die, die hier hingehören und nicht kommen können, weil sie irgendeine Not haben. Wir denken an dein Israel und Jerusalem, gerade in der jetzigen Zeit. Es werden schwere Zeiten kommen. Und wenn dann zwischendurch mal eine schöne Zeit aufblitzt, dann wissen wir, auch die wird bald vergehen und es wird große Drangsal kommen, wie sie groß noch niemals war. Das ist unvorstellbar, was dann kommen wird. Aber du führst auch dahin durch und wirst zum Segen und zum Heil für dein Volk, für dein Land und für die ganze Schöpfung. Und so beten wir dich an und befehlen uns dir an und bitten, Herr Jesus, komme bald. Die ganze Welt, sie braucht dich. Amen. Amen.